Lebenslust. Die Reporterin im Appenzellerland. Auszug aus dem ersten Kapitel. Selma kam aus der Dusche. Sie trug ihren flauschigen Morgenrock und trocknete ihre langen braunen Haare mit einem Frottetuch. Da klingelte die Hausglocke. Selma wischte mit dem Tuch schnell ihre nassen Füße ab, ging barfuß ins Wohnzimmer, öffnete das Fenster und schaute vom dritten Stock hinunter zum Eingang ihres Hauses zum Siederbändel am Basler Totentanz. Doch es stand niemand draußen. Es klingelte erneut. «Ich komme», rief Selma und öffnete die Wohnungstüre. Aber auch da stand niemand. Es kniete jemand vor ihrer Türe. Es musste ein Mann sein, denn er trug einen Nadelstreifenanzug. Der Mann kniete ganz tief und hatte den Kopf zum Boden gesenkt bis auf die Fußmatte. Er hatte halblange, geschälte Haare und er trug rote Cowboy-Boots. «Jonas, was soll das?» fragte Selma irritiert. «Jesus Maria, Sankt Josef, Selmeli, bitte verzeih mir», sagte Jonas Haberer in einem hohen, monotonen Singsang. «Ich bitte um Gnade.» Er hob, ohne aufzublicken, etwas den Kopf und atmete tief durch die Nase. Mehrere Male. «Ich rieche Lavendel. Selmeli, du duftest nach Lavendel. Lavendel soll eine beruhigende Wirkung haben.» Er atmete noch einmal tief ein und aus und senkte dann seinen Kopf wieder auf die Fußmatte. «Ja, ich spüre sie schon. Lavendel tut meinem unsteten und manchmal aufpreisenden Geist gut.» «Was ist denn mit dir passiert?» fragte Selma. «O Selmeli, o Holde, gütige Selma des adligen Geschlechts Le Grand Hedlund, ich kniee vor dir und bitte dich um Verzeihung für all meine Schandtaten. Darf ich mein Haupt nun erheben und zu dir...» Haberer stockte, starrte gebannt auf Selmas nackte Füße, räusperte sich laut und sagte jetzt in seinem normalen, lauten und rüden Tonfall: «Selmeli, du hast griechische Füße!» Selma musste lachen und sagte: «Griechische Füße? Was sind griechische Füße?» «Sie sind göttlich. Du bist eine griechische Göttin. Jonas, von griechischen Füßen spricht man, wenn der zweite Zeh länger ist als der große.» Selma schaute zu ihren Füßen. «Aha, das wusste ich nicht.» «Deine Füße sind wunderschön, o göttliche Selma, aber sehr, sehr knochig. Darf ich mich nun erheben und dir ins Antlitz schauen? Jonas, ich bitte dich darum.» Unter lautem Gestöhne erhob sich Jonas Haberer, schaute Selma ins Gesicht und hob die dichten Augenbrauen. «Selmeli, du siehst schrecklich aus!» «Oh, danke. Vielleicht ist es besser, wenn du wieder hinkniest.» «Selmeli, nicht nur deine Füße sind knochig, dein Gesicht ist es auch.» «Komm jetzt endlich herein», sagte Selma und ging zur Küche. «Und nenn mich nicht immer Selmeli.» Selma goss Kaffee aus dem Krug der Filterkaffeemaschine, die sie vor dem Duschen in Gang gesetzt hatte, in zwei Tassen, gab ihre Milch dazu und setzte sich zu Jonas an den Küchentisch.
«Wo ist die Schnapsflasche?» murrte Haberer.
«Es ist gerade mal 9 Uhr, Jonas.»
«Ja, du hast recht, aber dein Gesöff kann man ohne Schnaps nicht trinken.»
Er nippte am Getränk, schluckte und verzog das Gesicht.
«Doch, mit viel Fantasie kann man den Kaffeegeschmack in diesem heißen Wasser erkennen.»
«Jonas, du willst dich also entschuldigen?»
«Ja.»
Es waren gut 10 Monate vergangen, seit Selma Le Grand Hedlund, die Reporterin, ihren Auftraggeber Jonas Haberer das letzte Mal gesehen hatte. Jonas hatte zwar immer wieder angerufen und geschrieben, aber Selma hatte nie geantwortet. das Drama, das sie im vergangenen Sommer auf dem Piz Bernina im Engadin erlebt hatte, beschäftigte sie bis heute. Ihre Erfrierungen waren verheilt. Doch nach wie vor hatte sie die Bilder vor Augen, wie Julia, die Braut, nach dem Gipfelkuss auf dem Piz Bernina mit ihrem Bräutigam beim Abstieg in den Tod gestürzt war. Bilder, die sie mit ihrer Kamera festgehalten hatte, weil sie den Abstieg des Brautpaares über den Bianco-Grat, der Himmelsleiter, fotografieren wollte. Bilder, die Jonas Haber anschließend gegen ihren Willen an die Medien verkauft hatte.
«Ach, Selma, es tut mir aufrichtig leid», säuselte Haber. «Kannst du mir verzeihen? Können wir endlich wieder zusammenarbeiten?»
«Ach, Jonas, wie lange kennen wir uns?» fragte Selma, wartete aber die Antwort nicht ab.
«Viele Jahre. Du warst mein journalistischer Ziehvater, mein Mentor, hast mich als Fotografin und Reporterin herumgehetzt, in die Machenschaften der Politik eingeführt, mich im Dreck wühlen lassen und mich öfters in den Schlamassel geritten. Aber gut, das ist lange her. Dann haben wir uns beide selbstständig gemacht. Ja, ich bin dir dankbar, dass du als Medienunternehmer mit all deinen Kontakten mir immer wieder schöne Aufträge zugehalten hast. Und ich glaubte wirklich, du hättest dich geändert. Ich dachte, du betrügst keine Leute mehr. Aber dann das, Jonas, du hast die Todesbilder an die Medien verscherbelt.»
«Also verscherbelt würde ich es nicht nennen», maulte Haberer. «Ich habe einen tollen Preis erhalten und redlich mit dir geteilt. Zudem haben wir das großzügige Honorar des Brautpaares behalten können. Also ganz so schlecht ist die Sache nicht gelaufen, würde ich...»
«Kapierst du es nicht?» unterbrach ihn Selma wütend. «Nur weil Julia eine der reichsten Erbinnen Deutschlands war, haben sich die Medien auf die Fotos gestürzt und ihr Schicksal breitgeschlagen.»
Jonas Haber senkte seinen Kopf und sagte kleinlaut:
«Ich weiß, Schande über mich.»
Nun schaute er mit Hundeblick zu Selma.
«Können wir nicht wieder Freunde sein?»
Selma verschränkte die Arme.
«Kann man mit dir befreundet sein? Ist überhaupt jemand mit dir befreundet?»
«Du willst, dass ich weine, nicht wahr?»
Haberer verzog das Gesicht und versuchte, eine Träne herauszudrücken.
«Blödmann», sagte Selma und trank Kaffee.
Vielleicht hatte Haberer recht. Vielleicht war es an der Zeit, einen Schlussstrich zu ziehen. Sie stellte die Tasse ab und reichte Haberer die Hand.
Jonas drückte sie fest. «Endlich, Selmeli, Selma, Madame Legrand Hedlund, danke!»
Er stand auf und sagte barsch:
«Wir sehen uns!»
Klack, klack, klack. Haberer stampfte mit seinen roten Boots übers Parkett zur Wohnungstüre.